Also ich verstehe, wieso man im Wahlkampf in der aufgeheizten Stimmung vor den Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, ne, die ja ohnehin eine gewisse hohe Affinität zur AfD aufweisen, wieso man da ein menschenfeindliches Gesetz mal in die Diskussion gegeben hat. Aber was ich nicht mehr nachvollziehen kann, ist, wieso dieses Asylpaket nicht spätestens am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg in den Schredder gewandert ist.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt.
Innerhalb von 3 Monaten kam es in Deutschland 2-mal zu Messerangriffen. Mehrere Menschen wurden verletzt und sogar getötet. Verübt wurden die Taten mutmaßlich von jungen Männern mit einer Verbindung zum islamistischen Milieu. Der eine hatte einen Duldungsstatus, ein Mann, der mit 14 aus Afghanistan nach Deutschland kam. Der andere, ein Syrer, sollte nach Ablehnung seines Asylantrags nach Bulgarien abgeschoben werden. Denn nach der Dublin-III-Verordnung war Bulgarien für sein Asylverfahren zuständig. Zur Abschiebung kam es jedoch nie, da der Mann zum ersten Termin nicht angetroffen werden konnte. Die Vorfälle lösten eine öffentliche Debatte über den Umgang mit Asylbewerbern und Bewerberinnen aus, die schließlich auch die Bundesregierung beschäftigte. In kürzester Zeit brachte die Regierung Änderungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts sowie des Sicherheitsrechts auf den Weg. Viele davon verfassungs-, unions- und völkerrechtlich problematisch. Knapp 2 Monate nach dem 2. Messerangriff verabschieden sowohl Bundestag als auch Bundesrat einen Großteil der umfangreichen Neuregelungen. Damit wir einigermaßen gründlich und nachvollziehbar die grundrechtlichen Probleme besprechen können, haben wir uns im Gespräch pro Gesetzpaket auf jeweils 2 Neuerungen konzentriert. Im Asyl- und Aufenthaltsrecht beschränken wir uns erstens auf die Kürzungen von Sozialleistungen sowie zweitens auf den Widerruf des Schutzstatus von Asylsuchenden bei Reisen ins Heimatland. Im Bereich des Sicherheitsrechts schauen wir uns erstens die anlasslosen Kontrollen zur Durchsetzung von Waffen- und Messerverboten sowie zweitens den biometrischen Abgleich an. Darunter versteht man den Abgleich von Gesichtern und Stimmen mit dem Internet frei verfügbaren Daten. Diese Folge ist sozusagen ein Heimspiel, denn mein Gesprächspartner ist GFF-Gründer Ulf Burmeier. Diejenigen, die die Arbeit der Gesellschaft für Freiheitsrechte verfolgen, kennen Ulf sicherlich schon. Er ist Jurist und Vorstandsmitglied der GFF. Lange war er als Richter am Landgericht Berlin tätig und gibt gemeinsam mit Philipp Banse den wöchentlich erscheinenden Politik-Podcast Lage der Nation heraus. Ich möchte noch eine kurze Hausmitteilung machen. Noch bis zum 31. Oktober könnt ihr an unserem Gewinnspiel aus der letzten Folge zu Ersatzfreiheitsstrafen teilnehmen. Wir verlosen das neue Buch Jura Not Alone, das Ron Steinke und GFF-Vorstandsmitglied Nora Markert geschrieben haben. Wie ihr teilnehmen könnt, erfahrt ihr in der Folge selbst. Und jetzt geht's los mit unserem Interview. Herzlich willkommen zu Grundgesetzlich, dem Podcast der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist heute eine kleine Jubiläumsfolge und ich bin dieses Mal nicht im GFF-Büro, sondern im Lagebüro gemeinsam mit Ulf Burmeier. Hallo Ulf.
Ja, schön, dass du vorbeikommst und vielen Dank für die Einladung in den Podcast der GFF.
Wir wollen uns heute über das Sicherheitspaket unterhalten, was ja in der öffentlichen Debatte gerade sehr präsent ist, das Parlament beschäftigt hat. Und ja, über das sich auch viele Menschen Sorgen machen, kann man so sagen. Bevor wir in die Einzelheiten einsteigen und uns anschauen, was das Grundgesetz dazu sagt, würde ich gerne über den Prozess sprechen, in dem das Gesetz durchgebracht wurde. Es ist ein erschütterndes Ereignis passiert, es gab eine öffentliche Debatte, dann gab es Gesetzentwürfe, es kamen Stellungnahmen aus der Zivilgesellschaft, unter anderem auch von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Dann wurden diese Entwürfe leicht angepasst. Und schließlich kam es dann zur Abstimmung im Bundestag und auch im Bundesrat. Das alles hat kaum 2 Monate gedauert. Ist das ein normaler Prozess, dass es so schnell geht? Oder ist es in gewisser Weise politisch motiviert und künstlich abgekürzt?
Also es gab natürlich zum Beispiel in der Corona-Zeit auch Gesetzgebungsvorhaben, die noch schneller durch den Bundestag und den Bundesrat gepeitscht wurden. Aber es ist schon ein zeitlich außerordentlich komprimiertes Vorhaben. Und wie so häufig war es auch hier so, dass zum Beispiel die Organisationen der Zivilgesellschaft zwar angehört wurden im Gesetzgebungsvorhaben, also man hat ihnen den Gesetzentwurf geschickt und sie konnten dann eine Stellungnahme schreiben, sie hatten dazu aber nur wenige Tage Zeit und sie hatten auch nur wenige Tage Zeit, zum Beispiel sich vorzubereiten auf die Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages. Und das ist etwas, was die Zivilgesellschaft schon häufig kritisiert hat, dass der Gesetzgeber einfach überhaupt keine Zeit lässt, um Gesetzesvorhaben wirklich genau zu prüfen. Und man hatte deswegen den Eindruck, dass es jedenfalls manchen Akteurinnen und Akteuren vielleicht auch gar nicht darum geht, wirklich eine genaue Prüfung dieses Vorhabens zu ermöglichen, sondern es geht eher offenbar, so der Eindruck kann entstehen, darum, das Gesetzesvorhaben schnell durchzupeitschen und lieber nicht zu genau hinzuschauen und auch niemandem die Möglichkeit zu geben, wirklich genau hinzuschauen. Und das ist natürlich ein Problem. Also zum einen, weil dabei dann möglicherweise grundrechtlich problematische Entscheidungen getroffen werden durch die Parlamente, aber auch, weil das natürlich zu Lasten der Qualität geht. Also je mehr Zeit man investiert, je mehr Zeit auch gerade zivilgesellschaftliche Organisationen haben, sich ein Gesetz genau anzuschauen, und desto eher ist es möglich, Fehler und Probleme noch im Gesetzgebungsvorhaben auch zu finden und nicht erst später zum Beispiel in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Denn das wird sich, denke ich, anschließen, wenn das so weitergeht.
Das heißt, dass die Gesetzentwürfe so kurzfristig an die Zivilgesellschaft gegangen sind, das hat quasi System, kann man sagen.
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, so zu tun, als könne man in den Kopf von Menschen schauen. Aber wenn man sich einfach ansieht, wie schnell dieses Gesetzgebungsvorhaben jetzt betrieben wurde von der Ampelkoalition, dann stand offensichtlich eine genaue Kontrolle gerade durch die Zivilgesellschaft zumindest nicht im Fokus des Interesses.
Das Sicherheitspaket umfasst zwei Gesetzentwürfe, in denen es darum geht, wie man mit Asylbewerbern und Asylbewerberinnen umgeht. Glaubst du, dass die Geschwindigkeit, mit der diese Entwürfe nun auch abgestimmt worden sind, dass das auch was mit der Stimmung im Land zu tun hat?
Also natürlich geht es bei diesen Gesetzgebungsvorhaben darum, auf eine Stimmung im Land zu reagieren, dass sowieso zu viele geflüchtete Menschen in Deutschland lebten angeblich, dass das Land überfordert sei. Das ist ja eine Stimmung, die insbesondere von konservativer und von rechtsextremer Seite schon seit vielen Monaten geschürt wurde. Aber, und das ist das, was mir zu denken gibt, gerade auch die Parteien der Ampelkoalition haben sich in den letzten Wochen von dieser Stimmungsmache anstecken lassen. Ich glaube, die Zahlen sprechen eine ganz andere Sprache. Also die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist in den letzten Monaten um etwa 30% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Und außerdem sagt die Bundesagentur für Arbeit immer wieder, wir brauchen im Jahr eine Nettozuwanderung von etwa 400.000 Menschen. Gekommen sind aber nur etwa 250.000, 260.000 Geflüchtete, die wiederum auch nicht alle bleiben werden. Also aus der Perspektive des Arbeitsmarkts zum Beispiel haben wir immer noch viel zu wenig Zuwanderung. Das heißt also andersrum formuliert, wir brauchen eigentlich jeden Mensch, der zu uns kommt, und eine Abschottungspolitik, eine Schottendichtpolitik, eine Das-Boot-ist-voll-Rhetorik geht an der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation in Deutschland völlig vorbei. Man könnte zuspitzen und sagen, wir haben zu wenig Migration, und dass wir zu wenig Migration haben, wird zunehmend zu einer Gefahr für die Konjunktur und für die wirtschaftliche Entwicklung. Also das ist wirklich der gesellschaftliche Diskurs ist an dieser Stelle völlig abgekoppelt von den Zahlen, von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Situation. Aber natürlich gelingt es auch Menschen in der Politik nicht immer, sich davon freizumachen.
Das Sicherheitspaket umfasst Neuerungen des Asyl- und Aufenthaltsrechts und des Sicherheitsrechts. Und davon würde ich gerne heute mit dir über jeweils zwei Änderungen sprechen. Und eine des Asyl- und Aufenthaltsrechts betrifft den sogenannten Leistungsausschluss. Worum geht es da konkret?
Ja, der Leistungsausschluss ist eine Idee, wie man, so jedenfalls die Gesetzesbegründung, Menschen motivieren, wenn nicht dazu zwingen will, Deutschland in Anführungsstrichen freiwillig zu verlassen. Die Idee ist, wenn man geflüchtete Menschen in Deutschland möglichst schlecht behandelt, ihnen also zum Beispiel keine Unterkunft mehr gibt und auch keine sonstigen Sozialleistungen gewährt, dann werden sie möglicherweise in Anführungsstrichen freiwillig ausreisen. Und das soll jetzt nicht alle betreffen, sondern diejenigen, für die nach dem sogenannten Dublin-System ein anderer Mitgliedstaat der Europäischen Union zuständig ist. Also zum Beispiel kann eine solche Zuständigkeit begründet werden, wenn ein geflüchteter Mensch in Italien zuerst registriert wird, dann ist jedenfalls in den meisten Fällen Italien auch für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig. Und solche Menschen sollen eben in Deutschland von Sozialleistungen, von Unterkunft unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen sein. Und das wiederum wird aber aus menschenrechtlicher Perspektive sehr hart kritisiert. Und ich persönlich sehe das auch kritisch. Und zwar einfach deswegen, weil das Gesetz, so wie es jetzt verabschiedet worden ist, eben gerade nicht sicherstellt, dass diese Menschen überhaupt eine Möglichkeit haben, im Beispiel nach Italien zu reisen. Also nur, dass nach Dublin ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, bedeutet ja nicht, dass man auch tatsächlich dorthin reisen kann. Also zunächst mal muss ja dieser andere Mitgliedstaat überhaupt bereit sein, geflüchtete Personen wieder aufzunehmen. Und es ist kein Geheimnis, dass Italien von einer postfaschistischen Regierungschefin regiert wird. Mit anderen Worten, die haben jetzt wahrlich nicht auf geflüchtete Menschen gewartet, die schon in Deutschland leben. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass Italien überhaupt zustimmen wird. Und selbst wenn Italien mitspielt, um beim Beispiel zu bleiben, es gilt aber analog auch zum Beispiel in vielen Fällen für Griechenland oder Rumänien oder so, ne? Und selbst wenn diese sogenannten Erstaufnahmestaaten tatsächlich bereit sind, Personen wieder aufzunehmen, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Personen da auch hinkommen können. Die brauchen ja zunächst mal quasi Passersatzpapiere, sogenannte Laissez-passer, sie brauchen die wirtschaftlichen Mittel, das Geld, um sich zum Beispiel ein Flugticket kaufen zu können und so. Das heißt also, das ist tatsächlich sehr kompliziert. Und die deutschen Regelungen, so wie sie jetzt durch den Bundestag und den Bundesrat gegangen sind, stellen überhaupt nicht sicher, dass Menschen überhaupt die faktische Möglichkeit haben, in diesen eigentlich zuständigen Staat zu reisen. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem.
Okay, das heißt ganz praktisch, wenn ich mal ein Beispiel mache, es kommt eine Person aus einem nicht-europäischen Land zum Beispiel, kommt als erstes in Italien an, also reist dann weiter nach Deutschland. Italien wäre aber verantwortlich für diese Person laut der Dublin-Verordnung. Und dann wird sie in Deutschland abgelehnt, soll dann abgeschoben werden und kann dann aber nicht abgeschoben werden oder wird nicht schnell genug abgeschoben. Was passiert dann?
Ja, es geht noch nicht mal so unbedingt darum, dass diese Person tatsächlich abgelehnt wird. Also Deutschland führt gar kein Asylverfahren durch in diesen Fällen, sondern die Personen sollen dann schon zur Durchführung des Asylverfahrens zurück, zum Beispiel nach Italien, überstellt werden. Aber dazu braucht es natürlich eine ganze Menge an Voraussetzungen. Also Italien muss zustimmen, es braucht entsprechende Papiere für die Person und es braucht ein Flugticket. Und all das ist nicht so ganz einfach. Und wenn es kein Flugticket gibt, dann braucht es sogar noch im Zweifel Zustimmung von den Staaten, die auf dem Landwege eben zwischen Deutschland und diesem nach Dublin zuständigen Staat liegen. Und das große Problem bei der deutsch-rechtlichen Regelung, wie sie jetzt von der Ampel beschlossen wurde, ist eben, dass die in keiner Weise sicherstellt, dass die Menschen überhaupt die tatsächliche Möglichkeit haben. Also da schwingt immer mit, die Menschen spielen einfach nicht mit. Sie weigern sich, in das entsprechende Dublin-Land zu reisen. Sie können das aber in aller Regel überhaupt nicht freiwillig. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine zutiefst unfaire Regelung, weil Menschen de facto vorgeworfen wird, nicht mitzuspielen, falsch zu spielen. Aber in vielen Fällen können sie überhaupt nicht mitspielen, weil, wie ich habe es eben am Beispiel Italiens ja deutlich gemacht, diese nach Dublin zuständigen Länder in aller Regel überhaupt kein Interesse daran haben, noch mehr geflüchtete Menschen aufzunehmen, als ohnehin schon auf ihrem Territorium leben. Also dass zum Beispiel in dem Fall dieses Solingen-Attentäters jetzt Bulgarien sich bereit gefunden hatte, die Person wieder aufzunehmen, das ist eigentlich eher eine Ausnahme.
Das heißt, wenn der Prozess angestoßen wird, die Person muss dann das Land verlassen, kann es aber nicht verlassen und ist dann sozusagen stuck. Und was passiert dann? Dann werden die Sozialleistungen gestrichen, komplett. Nach 2 Wochen, glaube ich, ist das der Fall.
Also es gibt so ein paar Härtefälle, aber im Prinzip bedeutet das, dass es in Deutschland so eine Art Fiktion gibt. Sie könnten ja ausreisen, in der Praxis können sie es aber nicht. Zugleich streicht ihnen aber Deutschland sowohl die Unterkunft als auch jede Form von Sozialleistung. Das heißt also, Deutschland setzt Menschen mutwillig der Obdachlosigkeit und Hunger und Durst aus. Das ist also wirklich aus einer menschenrechtlichen Perspektive komplett unvorstellbar, was da läuft. Da werden Menschen ganz offensichtlich nicht menschenwürdig behandelt. Die Ampel hat auf den letzten Metern die gesetzliche Regelung noch insoweit ein wenig, sagen wir mal, nachgeschärft, nach eben breiter Kritik, sowohl in der Lage als auch in der Bundestagsanhörung zum Beispiel. Das heißt also, jetzt geht es nicht mehr nur um die rechtlichen Regelungen, sondern es muss jetzt auch noch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge eine Bescheinigung ausgestellt werden. Aber, und jetzt kommt der Witz, und da kann man wirklich nur noch zynisch lachen, diese Bescheinigung muss gerade nicht umfassen, dass dieser Mensch tatsächlich in den nach Dublin zuständigen Staat reisen kann, sondern das BAMF soll nur bescheinigen, dass die Person ausreisen kann aus Deutschland, aber eben gerade nicht, dass sie auch das Zielland erreichen kann. Das bedeutet eben, dass es nach wie vor viele Fälle geben wird, wo die tatsächliche Ausreise in das nach Dublin zuständige Land nicht klappen wird, aber die Menschen eben in Deutschland trotzdem keine Sozialleistung mehr kriegen. Und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht eine menschenunwürdige Behandlung. Das ist außerdem auch zutiefst unfair, weil das Gesetz eben nicht sicherstellt, dass geprüft wird, dass die Menschen auch tatsächlich überhaupt diesen rechtlichen Anforderungen entsprechen können.
Und es ist ja auch nicht im Einklang mit dem Grundgesetz. In Folge 3, glaube ich, für diesen Podcast mit Andrea Kiesling gesprochen über das menschenwürdige Existenzminimum. Und das ist ja hier keine Unterkunft, keine Nahrung, ist ja sicherlich nicht gedeckt.
Das würde ich ebenso einschätzen, dass das tatsächlich grundrechtlichen Wertung widerspricht, denn das Bundesverfassungsgericht hat die Sicherung des Existenzminimums tatsächlich aus der Menschenwürde abgeleitet. Das heißt, die Menschenwürde ist in keiner Weise an einen Asylstatus geknüpft oder an eine Staatsangehörigkeit oder an irgendwas, sondern die Menschenwürde ist tatsächlich genau der Geltungsanspruch, der einem Menschen einfach deswegen zukommt, weil er ein Mensch ist. Und wegen dieser Anknüpfung des Existenzminimums halte ich es auch nicht für wahrscheinlich, dass das Bundesverfassungsgericht eine solche Regelung belegen wird. Also das Bundesverfassungsgericht hat zwar im Kontext von sogenannten Hartz-IV-Entscheidungen schon anerkannt, dass es unter bestimmten Voraussetzungen auch Leistungskürzungen geben kann, wenn Menschen bestimmte Mitwirkungspflichten verletzen. Das ist also im Ansatz möglich, aber das gilt eben tatsächlich nur, wenn man ihnen tatsächlich etwas vorwerfen kann, was das Gesetz im Fall der Geflüchteten gerade nicht sicherstellt. Und zum anderen muss auch in solchen Fällen ein gewisses Minimum stets gewährleistet sein. Also man kann jetzt Menschen nicht schlicht und ergreifend verhungern lassen oder auf die Straße setzen, nur weil sie bestimmten Mitwirkungspflichten nicht entsprechen. Also das ist eine Regelung, der aus meiner Sicht die Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben steht. Und insofern kann ich nicht ganz nachvollziehen, wieso die Ampel das tatsächlich gemacht hat. Also um das jetzt mal politisch einzuordnen, also ich verstehe, wieso man im Wahlkampf in der aufgeheizten Stimmung vor den Wahlen in den drei ostdeutschen Bundesländern, ne, die ja ohnehin eine gewisse hohe Affinität zur AfD aufweisen, wieso man da, so ich sage jetzt mal, ein menschenfeindliches Gesetz mal in die Diskussion gegeben hat. Also das kann ich nachvollziehen als Wahlkampfinstrument. Damit will ich das nicht rechtfertigen, aber das kann ich aus so einer rein machtpolitischen, wenn auch ziemlich düsteren Kalkulation heraus nachvollziehen. Aber was ich nicht mehr nachvollziehen kann, ist, wieso dieses Asylpaket nicht spätestens am Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg in den Schredder gewandert ist.
Die zweite Verschärfung des Asyl- und Aufenthaltsrechts betrifft den Widerruf des Schutzstatus von Asylsuchenden bei Reisen ins Heimatland. Worum geht es in der Regelung konkret?
Diese Regelung enthält wiederum so eine, wie ich persönlich finde, ziemlich hartherzige Unterstellung. Also der Gedanke dahinter ist, wenn ein Mensch in Deutschland Schutz gefunden hat, Schutz gesucht hat, Schutz bekommen hat, dann deswegen, weil er eben nicht in sein Heimatland reisen kann, weil ihm dort in irgendeiner Art und Weise Unbill droht, Gefahren, Verhaftung, menschenunwürdige Behandlung, was auch immer. Und die Bundesregierung geht jetzt davon aus, dass dem ja offenbar nicht mehr so sein kann, wenn dieser Mensch in seine Heimat gereist ist. Ja, wer also, um mal ein Beispiel zu bilden, freiwillig nach Syrien reist, dem droht ja in Syrien offenbar keine Gefahr mehr. Und dann kann diesem Menschen der Schutz in Deutschland versagt werden für die Zukunft. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, sofern diese Person da quasi aus moralischen Gründen dazu gezwungen war, in die Heimat zu reisen. Also da wird als Beispiel immer angeführt, eine Teilnahme an einer Beerdigung. Also quasi Familienbesuch ist nicht okay, Beerdigung ist okay. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Auch diese Regelung ist aus meiner Sicht jedenfalls, also man kann über menschenrechtliche Fragen lange streiten, aber sie ist vor allem migrationspolitisch natürlich eine Katastrophe, weil sie dazu führt, dass unter Umständen Menschen, die in Deutschland längst angekommen sind, gut integriert sind, vielleicht sogar einen wesentlichen Beitrag zum deutschen Arbeitsmarkt leisten, dass ausgerechnet diese Menschen dann mit einmal ihren Schutzanspruch verlieren sollen. Na, also mal ganz ehrlich, wer gerade in Deutschland angekommen ist, hat im Zweifel überhaupt nicht das Geld und die Möglichkeiten und auch nicht die Papiere, um wieder nach Hause in Anführungsstrichen zu reisen. Na, das sind ja dann im Zweifel Menschen, die eben längst in Deutschland zu Hause sind, die hier integriert sind und einen wichtigen Beitrag leisten und die dann quasi wieder rauszuschmeißen. Und das ist aus meiner Sicht ein Beispiel dafür, wie sich der Gesetzgeber hier von einer wirklich menschenfeindlichen Haltung hat leiten lassen. Also daraus spricht für mich ein tiefer Hass gegenüber Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind. Man will sie einfach möglichst diskriminieren, man will sie wieder rausschmeißen. Und ich weiß nicht, wie man auf solche Gedanken kommen kann. Wie gesagt, als Wahlkampfschlager im ostdeutschen Landtagswahlkampf d'accord ist. Macht es menschenrechtlich nicht positiver, aber da ist es irgendwie so politmechanisch nachvollziehbar. Aber warum man das jetzt ernsthaft hat gesetzt werden lassen, da stehe ich fassungslos davor, muss ich ehrlich sagen.
Und wie läuft es dann praktisch ab? Also theoretisch, wenn jemand dann ausreisen möchte für eine kurze Zeit, um ja an einer Beerdigung eines Familienmitglieds teilzunehmen. Also wer Deutschland kennt, weiß, Bürokratie ist ja nichts, was jetzt irgendwie schnell passiert. Also was muss die Person dann machen? Und gibt es da auch Probleme in diesem Ablauf?
Na, sie soll, das ist noch nicht im Detail geregelt, aber sie soll die Ausländerbehörde darüber informieren. Und mal ganz ehrlich, gerade wenn dieses Beispiel Beerdigung ins Feld geführt wird, das ist ja etwas, was vergleichsweise schnell passiert. Also gerade in islamischen Ländern gibt es eigentlich eine religiöse Vorschrift, dass die Beerdigung, glaube ich, binnen 24 Stunden erfolgen soll oder jedenfalls sehr, sehr schnell. Das heißt also, selbst wenn man es schafft, an die Behörde zu schreiben, man wird definitiv keine Antwort der Behörde bekommen in dem Zeitfenster, das einem bleibt, um zu entscheiden, ob man die Reise antritt. Das scheint mir also auch wieder sehr hartherzig. Aber wie gesagt, Ich würde neben dieser menschenrechtlichen Perspektive auch immer ins Feld führen, die Irrationalität aus einer rein deutschen Perspektive. Wie gesagt, das ist jetzt nicht meine Perspektive, sondern ich würde natürlich die menschenrechtlichen Fragen in den Vordergrund stellen. Aber selbst wenn einem jetzt Asylrecht und Menschenrechte wirklich nicht so wichtig sind, ja, ist ja offensichtlich bei vielen Akteuren in der Ampel leider so, dann muss man doch sich auch die Frage stellen, ob das für die deutsche Gesellschaft gut ist. Und wie gesagt, das sind gerade die gut integrierten Menschen, die in solchen Fällen vielleicht mal in die ehemalige Heimat reisen wollen, die das überhaupt nur können, und denen dann ein weiteres Bleiberecht in Deutschland zu versagen, das wirkt auf mich wie selbstverletzendes Verhalten. Ja, das ist einfach so völlig irrational, das lässt sich nur noch aus meiner Sicht mit rassistischen Vorstellungen begründen, frei nach dem Motto ist, jeder Syrer, der nicht mehr in Deutschland lebt, ist ein guter Syrer. Ne? Das ist so die Vorstellung, die offensichtlich dahinter steht, und die geht aber völlig zum Beispiel auch an den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts und zum Beispiel des Gesundheitswesens in Deutschland vorbei. Also wie viele Menschen mit Beispiel syrischen Hintergrund gibt es, die inzwischen in Deutschland als Ärztinnen arbeiten zum Beispiel. Ne? Sollen die dann allen Ernstes zu Hause bleiben müssen, also in Syrien bleiben müssen, wenn sie mal einmal dort Verwandte besuchen? Fragt man sich, wer denkt sich sowas aus? Ja? Also wie gesagt, aus meiner Sicht spricht daraus eine rassistische Motivation. Ich sehe jedenfalls keine rationale.
Gehen wir zum nächsten Thema, über dem Sicherheitsrecht. Im Sicherheitsrecht betrifft eine der beschlossenen Änderungen die Ausweitung von anlasslosen Kontrollen zur Durchsetzung von Waffen- und Messerverboten. Was ist da genau gemeint?
Es soll jetzt in weiten Bereichen des öffentlichen Lebens verboten werden, Messer bei sich zu tragen, wobei ich da im Ansatz noch gar keine Probleme sehe. Also ich sehe persönlich auch keine Veranlassung, unbedingt mit Messer rumzulaufen. Insofern, da habe ich großes Verständnis dafür zu sagen, dass man eben Messer aus dem öffentlichen Raum möglichst verbannt. Es gibt inzwischen nach Kritik im Gesetzgebungsvorhaben auch eine lange Liste von Ausnahmeregelungen. Also zum Beispiel so, dass nicht mehr das Brotmesser im Restaurant gemeint ist. Also wenn in so einer Verbotszone zum Beispiel ein Restaurant geführt wird, dann waren nach dem ursprünglichen Vorschlag aus dem Innenministerium alle Menschen mit Strafe bedroht, die in diesem Restaurant mit einem Brotmesser sich irgendwie ihr Baguette schmieren. Das ist natürlich eine komplett idiotische Regelung gewesen. Da gibt es jetzt umfangreiche Ausnahmen, zum Beispiel auch für Menschen, die irgendwie der Jagd nachgehen und so. Da hat man schon nachgesteuert. Aus meiner Sicht ist das Kernproblem bei diesem Messerverbot jetzt nicht mehr das Messerverbot als solches, sondern die Möglichkeiten, die Polizeibehörden eingeräumt werden sollen, um dieses Messerverbot zu prüfen. Denn insbesondere die Bundespolizei, die ja zum Beispiel für Bahnhöfe zuständig ist, soll in Zukunft die Möglichkeit haben, Menschen verdachtsunabhängig anzuhalten, zu befragen und zu durchsuchen. Das heißt also ohne irgendeinen konkreten Grund, wo soll man da in Zukunft seinen Ausweis zeigen müssen und dulden müssen, dass die Bundespolizei einem den Rucksack zum Beispiel oder den Koffer durchsucht. Und der Vorwand dafür ist die Durchsetzung dieses Messerverbots. Aber wie gesagt, die Bundespolizei muss überhaupt nicht angeben, dass es tatsächlich darum geht, ein Messer zu finden. Sie kann einfach sagen, so, Sie bleiben jetzt mal stehen und wir durchsuchen Sie jetzt mal. Und die große Sorge, insbesondere von Menschenrechtsorganisationen wie der GFF, ist, dass das dann zu so einem Racial Profiling führen wird. Das heißt also, die Polizei könnte dann, weil das Gesetz das nicht verhindert, willkürlich danach aussuchen, dieser Mensch da sieht doch aus wie ein Geflüchteter, den durchsuchen wir jetzt. Und das ist eben genau das strukturelle Risiko bei Eingriffsermächtigungen für die Polizei, die in keiner Weise mehr an irgendwelche konkreten Tatbestandsmerkmale anknüpfen. Also wo die Polizei nicht sagen muss, dieser Mensch ist gefährlich, weil, sondern wo sie einfach sagen kann, den überprüfen wir jetzt verdachtsunabhängig. Ich will nicht in Abrede stellen, dass ein solches Messerverbot wirksamer zu prüfen ist, wenn man jeden Menschen verdachtsunabhängig durchsuchen kann. Aber vielleicht hätte es ja auch gereicht, es zumindest zunächst mal zu versuchen mit einem Messerverbot und dann zu evaluieren, ob das halbwegs wirksam ist. Denn wenn es konkrete Anlässe gibt, dann konnte man ja auch bisher schon Menschen durchsuchen. Also ich halte diese anlasslosen Durchsuchungen von Menschen für rechtsstaatlich extrem problematisch, weil sie, so wie sie jetzt im Gesetz stehen, das große Risiko bergen, dass sie für Racial Profiling eingesetzt werden, also für die Diskriminierung von Menschen zum Beispiel auf der Grundlage ihrer Hautfarbe.
Und das wäre ja auch laut Artikel 3 des Grundgesetzes also nicht im Einklang mit dem, was das Grundgesetz vorschreibt.
Ganz genau. Artikel 3 verbietet ja eben gerade eine Diskriminierung beispielsweise auf Grundlage der ethnischen Herkunft, aber auch aufgrund einer Zahl anderer Merkmale. Das ist jetzt auch nochmal abgeschrieben worden und ins Gesetz reingeschrieben worden, aber eben in einer Fassung, die es der Polizei weiterhin ermöglicht, keinerlei Gründe anzugeben. Und was zum Beispiel auch im Gesetz fehlt, ist die berühmte Kontrollquittung. Also eine Möglichkeit, wie man tatsächlich Racial Profiling zumindest entgegenarbeiten kann, ist ja, dass die Polizei verpflichtet wird, eine Kontrollquittung auszustellen. Also wir haben sie durchsucht, ja, das bescheinigen wir ihnen. Dann hat man zumindest eine Möglichkeit, diese Kontrolle hinterher gerichtlich überprüfen zu lassen. Und diese Verpflichtung fehlt leider auch in der gesetzlichen Regelung.
Und in dem Gesetz ist ja, glaube ich, die Rede von Waffenverbotszonen. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man sagt, okay, der öffentliche Raum, das heißt der öffentliche Nahverkehr, verschiedene Veranstaltungen, vielleicht auch Demonstrationen. Also wie ist das räumlich begrenzt, wo dann diese anlasslosen Kontrollen stattfinden dürfen?
Die konkreten Zonen stehen natürlich jetzt nicht in dem Gesetz, das gerade verabschiedet worden ist, sondern es gibt ein generelles Verbot für den Personenfernverkehr. Das bedeutet auf Deutsch also zum Beispiel für die Deutsche Bahn. Und ansonsten gibt es aber auch Verordnungsermächtigungen für die Länder. Das heißt, die Länder können da tatsächlich noch selber bestimmte Zonen einrichten, die dann als Waffenverbotszonen gelten sollen.
Gibt es noch anderes Missbrauchspotenzial mit dieser Regelung?
Also ich denke, das mit den verdachtsunabhängigen Kontrollen ist tatsächlich das zentrale Problem mit dieser Regelung. Wobei ich, wie gesagt, das Verbot der Messer nicht als das Problem sehe, sondern das Problem ist tatsächlich, dass das so das Einfallstor ist für verdachtsunabhängige Kontrollen, die wiederum grundrechtlich prinzipiell ein Problem sind. Zumal, wenn man dann noch nicht mal diese Kontrollquittung ausstellen muss.
Also es könnte auch passieren, dass das dann missbraucht wird in dem Sinne zum Beispiel, dass man eine Gruppe obdachloser Menschen immer wieder kontrolliert, um sie zu verscheuchen oder Aktivistinnen, die sich irgendwo aufhalten oder demonstrieren zum Beispiel. Also wenn man jederzeit anlasslos durchsuchen kann, dann wäre das ja möglich.
Möglich wäre das, genau. Man könnte das zum Beispiel suchen, um Menschen zu vertreiben, denn es gibt auch keine Begrenzung, dass man Menschen nur maximal einmal täglich kontrollieren kann, beispielsweise, ja.
Die letzte Neuerung, über die wir sprechen wollen, ist der biometrische Abgleich von Gesichtern und Stimmen mit im Internet frei verfügbaren Daten. Was ist denn da vorgesehen?
Ja, das ist tatsächlich eine Regelung, die ehrlich gesagt besonders obskur ist, weil selbst die Sicherheitsbehörden nicht davon ausgehen, dass sie diese Regelung zurzeit überhaupt nutzen können. Also es geht im Kern um etwas, das aus meiner Sicht schon nachvollziehbar ist. Also die Polizei hat zum Beispiel ein Foto von einer verdächtigen Person und möchte dann in dem Internet nach diesem Foto suchen, um zu schauen, ob sie irgendwelche Hinweise zum Aufenthaltsort oder zur Identität dieser Person finden kann.
Also über soziale Netzwerke zum Beispiel.
Zum Beispiel soziale Netzwerke durchsuchen oder Homepages und so. Also es gibt ja inzwischen im Internet so Suchmaschinen, wo man tatsächlich auch nach Gesichtern suchen kann. Das große Problem ist dabei nicht das polizeiliche Bedürfnis, das macht im Ansatz Sinn, sondern das Problem dabei ist, dass diese Internetdatenbanken von Gesichtern schlicht und ergreifend alle illegal sind. Also es gibt da verschiedene Datenbanken, die aber alle datenschutzrechtlich unzulässig sind, nämlich weil sie personenbezogene Daten, nämlich das Gesicht, biometrischen Daten von Personen ohne Einwilligung verarbeiten. Und mit dieser Rechtsgrundlage jetzt könnte die Polizei, jedenfalls nach dem Wortlaut des Gesetzes, solche illegalen Datenbanken nutzen. Und dazu muss man sich eben die Frage stellen, ob wir als Gesellschaft tatsächlich in einer Welt leben wollen, wo wir alle jederzeit identifizierbar sind, sobald jemand von uns nur ein Foto hat. Und das muss man natürlich jetzt dann so ein bisschen weiterdenken. Das würde natürlich bedeuten, dass in Zukunft wir auch durch die Stadt laufen und dann uns zum Beispiel irgendwelche Smart Glasses oder so direkt auf unser Sichtfeld projizieren, wie die Leute so heißen, die uns entgegenkommen. Das heißt also, das wäre quasi das Ende der Anonymität, denn bislang kann man ja in den meisten Fällen sagen, ich sag dir jetzt aber nicht, wie ich heiße. Und das wäre in Zukunft nicht mehr möglich. Das liegt natürlich nicht an dieser Rechtsgrundlage für die Polizei, sondern das liegt daran, dass es solche Datenbanken gibt. Nur wenn man zu dem gesellschaftlichen Ergebnis kommt, dass wir diese Datenbank nicht wollen, also weil wir tatsächlich finden, dass es möglich sein muss, sich anonym im öffentlichen Raum zu bewegen, dann setzen natürlich solche Rechtsgrundlagen für die Polizei, illegale Datensammlungen zu nutzen, einen völlig falschen Anreiz. Also man könnte argumentieren, wenn man das gesellschaftlich nicht will, dann ist das Problem, dass es solche Datenbanken überhaupt gibt und nicht, dass die Polizei sie bisher nicht nutzen kann.
Und diese Datenbanken sind dann wahrscheinlich von privaten Anbietern zusammengestellt.
Genau, das sind einfach private Anbieter, die sich nicht an die Rechtslage jedenfalls in der Europäischen Union halten und die einfach solche Datenbanken zusammengebastelt haben, genau.
Ja, und faktisch gibt es diese Regelung ja jetzt, aber sie ist im Grunde gar nicht umsetzbar.
Nein, da ist vermutlich die Bundesdatenschutzbeauftragte nicht ganz unschuldig dran, denn die hat ja in ihrer Anhörung im Deutschen Bundestag auch diese Idee mit der biometrischen Identifikation sehr kritisch gesehen. Sie hat nämlich auch darauf hingewiesen, dass die existierenden Datenbanken alle illegal sind und dass es natürlich schwierig ist, der Polizei zu erlauben, illegale Datensammlungen zu nutzen. Und sie hat außerdem gesagt, die Alternative wäre, eine eigene Datensammlung der Polizei einzurichten, aber die wiederum wäre auch rechtlich so ohne weiteres nicht möglich. Also das heißt also, wenn man das wirklich nutzen wollte, dann müsste das Bundeskriminalamt im Prinzip diese illegalen Datensammlungen, die es heute im Internet schon gibt, kopieren. Und das könne ja letzten Endes auch nicht die Lösung sein. Also insofern ist es eine sehr obskure Rechtsgrundlage, die sich da das Innenministerium ausgedacht hat. Und man hat wirklich den Eindruck, dass das überhaupt nicht zu Ende gedacht ist. Ne? Dass man da jetzt eben einen starken Anreiz schafft, für illegale Datenbanken im Internet quasi jede Person zu identifizieren. Wie gesagt, ich kann den polizeilichen Wunsch verstehen, insbesondere nach dem Skandal um Daniela Klette, also die ehemalige RAF-Terroristin, die ja von der Polizei 20 Jahre erfolglos gesucht wurde und die dann aber von Journalisten innerhalb von ein paar Minuten im Internet gefunden wurde. Ne? Also, dass dann natürlich die Polizei ein bisschen doof dasteht, gerade auch das Bundeskriminalamt, und dass dann der Wunsch entsteht, sowas wollen wir auch können, das verstehe ich. Aber wie gesagt, vielleicht ist das eigentliche Problem nicht, dass die Polizei diese Datenbank nicht nutzen kann, sondern dass die Datenbank überhaupt gibt. Und vielleicht ist das einfach keine Welt, in der man gerne leben möchte, wenn solche Datenbanken existieren.
Im ersten Entwurf des Gesetzes war ja noch die Idee drin, dass das BKA selbst eine Datenbank mit biometrischen Daten aufbaut. Das hat sie dann aber nicht ins Gesetz geschafft.
Jedenfalls nicht legal. Und da wiederum wissen wir natürlich auch, dass es dann wiederum einen ganz starken Anreiz geben wird, irgendwie Vermerke zu schreiben, um die Rechtslage drumherum zu kommen. Also wenn das jetzt tatsächlich so gesetzt wird, also zurzeit ist ja die Regelung noch vom Bundesrat gestoppt, aber wenn das tatsächlich so gesetzt werden sollte, dann bin ich in großer Sorge, dass man versuchen wird, um die europäische Rechtslage irgendwie drumherum zu kommen, frei nach dem Motto, jetzt haben wir doch eine Rechtsgrundlage, die müssen wir ja auch nutzen können.
Du hast es gerade schon gesagt, der Bundesrat hat diese eine Regelung am Ende nicht akzeptiert, weil die Hürden, also die Eingriffshürden für die Polizei noch zu hoch sind, also eher nach Verschärfung eigentlich gerufen. Deswegen als Ausblick die Frage, das Gesetz ist in weiten Teilen jetzt durch den Bundestag und den Bundesrat. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, also die eine Hälfte, quasi die Asylregelungen, sind schon durch Bundestag und Bundesrat beschlossen worden, während die Regelungen des sogenannten Sicherheitspakets im engeren Sinne, also zum Beispiel die Ermittlungsmöglichkeiten mit Hilfe von Biometrie, Suche in Internet, Gesichtsdatenbanken und Stimmdatenbanken, die sind zunächst mal vom Bundesrat gestoppt worden. Und jedenfalls ausweislich des Protokolls der Bundesratssitzung ist das auch ein Zustimmungsgesetz. Das heißt also, ohne die Zustimmung des Bundesrats kann das so nicht in Kraft treten. Das heißt also, jetzt können Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung den Vermittlungsausschuss anrufen, und ich gehe davon aus, dass das auch tatsächlich geschehen wird, um dann zu versuchen, eine Einigung zu finden. Politisch ist das natürlich ausgesprochen heikel, insbesondere für die Ampel, denn schon jetzt gab es ja eine Reihe von Personen in der Koalition, die diesem sogenannten Sicherheitspaket nicht zustimmen konnten, aufgrund von grundrechtlichen Bedenken. Wenn jetzt die Union noch eine Nachschärfung verlangt, dann werden diese grundrechtlichen Bedenken ja eher noch größer werden. Das heißt also, das wird noch eine spannende Zeit werden. Ich glaube also, das wird noch spannende Diskussionen geben. Und es ist aus meiner Sicht alles andere als klar, ob das tatsächlich Gesetz wird. Auf der anderen Seite könnte sich natürlich die Ampel gegenüber der Union mit dem Argument verteidigen, dass die Union durch diese Blockade im Bundesrat, ja durch dieses Alles-oder-Nichts-Spiel, jetzt letzten Endes die Terrorismusbekämpfung in Deutschland ausbremse. Ja? Und da bin ich mal gespannt, inwieweit die Union diese Kräftemessen dann letztlich durchsteht.
Und wenn es am Ende gesetzt wird, klingt das, als hätte die Gesellschaft für Freiheitsrechte wieder einiges zu tun.
Ich bin mir sicher, dass wir uns dann das Gesetz nochmal sehr genau anschauen, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass jedenfalls Aspekte sowohl des Asylpakets als auch dieses sogenannten Sicherheitspakets dann wieder zur Prüfung vor dem Bundesverfassungsgericht landen werden.
Ulf Burmeier, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Janina.
Das war Ulf Burmeier, Jurist, Gründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Host der Lage der Nation. Bevor ich meine Zusammenfassung mache, noch ein Hinweis. Wir freuen uns riesig, wenn ihr unseren Podcast abonniert, eine gute Bewertung hinterlasst oder euren Freundinnen und Freunden eine Folge empfehlt. Denn das hilft total dabei, den einzelnen Themen die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdienen. Und jetzt zum Abschluss meine drei Punkte, die mir aus dem Gespräch im Gedächtnis geblieben sind. Erstens, die Geschwindigkeit, in der das Sicherheitspaket auf den Weg gebracht wurde, lässt vermuten, dass eine genaue innerliche Prüfung nicht gewünscht war. Expertinnen, zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft, mussten sich in kürzester Zeit einarbeiten und Stellung nehmen. Bei dem Umfang der Gesetze hätte jede einzelne Änderung einen angemessenen Evaluationsprozess verdient. Zweitens. Die neue Regelung zum Leistungsausschluss ist mit dem vom Bundesverfassungsgericht definierten menschenwürdigen Existenzminimum nicht vereinbar. Darüber hinaus ignoriert sie praktische Voraussetzungen einer Ausreise oder Abschiebung. Drittens. Die neue Regelung zum biometrischen Abgleich mit Daten aus dem Internet ist legal nicht umsetzbar. Denn sowohl die Nutzung von Informationen aus Datenbanken von privaten Anbietern als auch der Aufbau einer eigenen Datenbank durch das BKA sind datenschutzrechtlich äußerst problematisch. Vielen Dank, dass ihr euch unsere Folge zum Sicherheitspaket angehört habt. Die nächste Folge kommt Ende November. Bis bald.
Grundgesetzlich. Grundrechte hier und jetzt. Der Podcast.